Radio. Beratung.
Ich habe keinen besonders grünen Daumen, aber ich mag es im Garten gerne bunt. Am liebsten kaufe ich Pflanzen ein im Frühjahr, aber bevor ich dann planlos im Gartencenter alles kaufe, was mir gefällt, will ich gerne wissen, was im Garten in dieser Jahreszeit so auch ansteht. In dieser Beratung gibt es Frühlingsgartentipps, wir reden über die Eisheiligen, wir erfahren mehr über die Arbeit einer Klostergärtnerei. Ich heiße Dagmar Peters, schönen guten Tag. Domradio.de. Die Beratung heute geht's in den Garten raus. Heute ausgerechnet ist das Wetter nicht ganz so gut, aber vielleicht ist es genau auf das richtige Wetter, mal ein paar Gartentipps zu kriegen, zu hören, was man in den nächsten Tagen so umsetzen kann. Ich persönlich mag es gerne relativ faul, das heißt wenig tun, viel genießen im Garten, kenne aber auch genügend Menschen, die wirklich sagen, sobald der erste Sonnenstrahl rauskommt, es juckt in den Fingern und ich entspanne mich total, wenn ich in der Erde buddle. Wir sind mal rausgegangen und haben gefragt, was gefällt Ihnen so an Ihrem Garten, warum ist das für Sie toll?
Weil man Lust hat, draußen zu sein und was Schönes zu schaffen, dass was wächst und alles in Ordnung bringen und so.
Die Bewegung an der frischen Luft.
Weil es schön ist und alles wächst.
Weil man dann, wie gesagt, sich freut und wenn alles schön blüht, hat man eben eine große Freude damit.
Weil es angenehm ist, im Freien zu sein. So eine nette Beschäftigung.
Wenn es schön ist, will man raus. Und wenn man einen Garten hat, geht man halt in den Garten.
Und warum erzählt da niemand was von Unkraut? Ich mag es eigentlich nicht, vor allen Dingen, wenn vorne irgendwo an der Straße das da wuchert nach dem vielen Regen. Ich freue mich über die Blumen, die natürlich dann wachsen. Also es gibt eine solche und solche Blickweise auf den Garten und wir werden uns gleich Tipps holen hier in dieser Sendung. Und Tipps aus der Klostergärtnerei. Die ersten Sonnenstrahlen haben uns im März schon rausgelockt. Viele Hobbygärtner, die sind draußen schon gewesen, ganz aktiv. Und in der Klostergärtnerei des Alexianer Krankenhauses Köln-Porz, da wird das ganze Jahr über in der Erde gebuddelt. Vor allem im Frühjahr hat eigentlich keiner der Mitarbeiter Zeit. Ich habe es doch geschafft und bin ganz stolz drauf. Ich habe den Leiter der Klostergärtnerei zu einer Pause überreden können. Marco Büttgenbach, herzlich willkommen in unserem Studio.
Guten Tag.
Was ist für Sie denn entspannt, im Garten zu sein?
Für mich ist es entspannt, im Garten zu sein, dass es was sehr Sinnliches ist. Also letzten Endes ist Garten, da geht es um was Sinnliches. Das ist nichts Materielles in dem Sinne, sondern es geht ganz viel um ein Gefühl. Das ist das, was eben die Leute, die man gefragt hat, auf der Straße auch sagten. Das ist einfach schön. Das ist nicht so richtig greifbar, aber es ist eben, es ist bunt, es duftet, es verändert sich, es macht plötzlich Schatten, wo vorher die Sonne war, es wirft wieder Laub ab. Das ist das, was ich so schön finde. Diese Veränderung, aber die sanfte und gleichmäßige Veränderung. Das ist eigentlich, was Garten ist.
Ist es denn auch immer noch schön, wenn man täglich da arbeitet?
Ich bin nicht mehr so romantisch wie nahezu alle anderen. Mir ist die Romantik etwas abhandengekommen, aber es gibt schon Momente, wo ich das genauso erlebe, wo ich denke, Mensch, arbeitest in einem schönen Job.
Aber es ist natürlich auch ein arbeitsreicher Job. Ich habe eben ganz kurz dieses Stichwort angesprochen, wenn alles wieder nach dem Regen sprießt, auch das, was man gar nicht so gerne hat. Wie gehen Sie denn damit um?
Bücken, ganz einfach. Wir reden jetzt vom Unkraut, denke ich mal. Oder neuerdings sagt man ja auch Wildkraut, aber für uns ist das, was wir da nicht haben wollen. Ich nenne es auch Unkraut. Ja, bücken, das gehört einfach zum Garten dazu.
Keine, ne? Rückenprobleme?
Kommt automatisch, 30 Jahre Gärtnern oder 40 Jahre Gärtnern führt immer zu Rückenproblemen. Heute guckt man ein bisschen mehr drauf, wie bewege ich mich, was mache ich, also in die Hocke gehen und solche Sachen. Sachen, wo man früher gar keinen Wert drauf gelegt hat, das gehört schon dazu. Aber das Bücken auf der Erde ist eine der wichtigsten Sachen, die zum Garten gehören. Kein Garten ohne Bücken.
Kein Garten ohne Bücken. Man sollte also noch irgendwie die Knie benutzen können. Und dann braucht man wahrscheinlich auch noch das entsprechende Werkzeug, oder? Um die Unkräuter wegzumachen.
Ja, entsprechendes Werkzeug ist klar. Das sehr gut sind Fugenkratzer, wenn man da, wo man sich ärgert, in der Einfahrt oder so. Ne, da ist es ja häufig auch, dass da die Gräser rauskommen oder die anderen Unkräuter. Schön mit einem Fugenkratzer. Dann gibt es sehr, sehr gute Hacken. Das heißt also Flachhacken oder auch Großhacken, wo man das hart und regelmäßig einfach abhacken kann. Und da ist immer nur zu empfehlen, gutes Fachwerkzeug zu holen. Gutes Werkzeug, das einfach schärfer ist, das sich besser schärfen lässt, das stabiler ist. Das sollte man haben. Also wenn man sich so ein schönes Hobby zulegt, wo man ja viel Geld ausgeben kann, sollte man nicht am Werkzeug sparen.
Schönes Hobby, anstrengendes Hobby, aber man kann es hinterher auch genießen. Oder haben Sie die Erfahrung gemacht, dass die Gärtnern eigentlich nachher eher wuseln und gar nicht mal entspannt im Liegestuhl liegen in Ihrem Garten?
Also die richtigen Gartenliebhaber, die verfahren wirklich nach dem Prinzip ausprobieren und wieder wegschmeißen. Also das ist, gehört einfach dazu. Und die sind nie 100% zufrieden, aber immer glücklich. Das ist so, das scheint ein Widerspruch zu sein. Die haben immer irgendwelche Veränderungen. Die sind aber auch immer bereit, also die richtigen Gartenfreaks sind auch immer bereit, was rauszuschmeißen, sagen, das schmeiße ich jetzt raus, das mache ich ja mit einem Möbelstück gegebenenfalls auch oder mit dem Kleidungsstück. Ich möchte jetzt an dieser Stelle was anderes haben und tauschen dann. Und das ist für uns natürlich als Gärtnerei wichtig, ne? Weil wenn alles immer bliebe, hätten wir ja morgen keinen Job mehr. Ne?
Also es ist ja so, dass das, was die meisten jetzt, die ich gesehen habe, gemacht haben, ist tatsächlich, sich mit dem Entfernen von Unkraut zu beschäftigen oder mit dem Rasen.
Ja, beiden Klassiker und die beiden Langeweiler für uns, ne? Weil das ist ein Teil und manchmal ist es leider so, dass für die Menschen das der große Teil ist. Wie kriege ich meinen Rasen schön und wie kriege ich mein Unkraut weg? Für uns als Gärtner sind das eigentlich zwei sehr, sehr langweilige Sachen.
Ja, aber es gibt ja dann auch mal so ein paar schöne Dinge dabei, spannendere Dinge. In meinem Garten zum Beispiel, da war gerade ein Maulwurf unterwegs. Ist für mich völlig neu, was mache ich da?
Nix. Akzeptieren. Der Maulwurf an sich, also das, was funktioniert gegebenenfalls, ist, dass die gegen einzelne Pflanzen wie diese Fritillarien gegebenenfalls empfindlich reagieren, den Geruch nicht mögen. Ansonsten steht Maulwurf unter Naturschutz. Das ist so. Das gehört zum Garten dazu. Muss man nicht mögen. Ne?
Warum gibt es denn dann diese Maulwurfschreckgeschichten?
Ja, funktioniert zu 10%. Ne, wenn man dran glaubt. Es ist so nicht mehr und nicht weniger. Es funktioniert manchmal, aber manchmal eben auch nicht. Und eigentlich sollte man Leuten sagen, akzeptieren.
Wie ist denn da die Erfahrung? Der läuft einfach irgendwann weiter oder nistet er sich irgendwann irgendwo gemütlich ein und bleibt da?
Diejenigen, die ihn haben, fluchen viele, viele Jahre. Aber
da machen sie mir gerade nicht so viel Mut.
Nee. Ja, gehört dazu.
Wir wollen nicht nur über Maulwürfe reden, sondern gleich auch noch über das, was in der Klostergärtnerei passiert. Denn dort gibt es spannende Dinge darüber zu erzählen. Domradio.de. Die Beratung heute rund um den Garten. Gartenfachmann Marco Büttgenbach vom Alexianer Klostergarten in Köln ist zu Gast in der Beratung. Wir wollen gucken, was man im Frühling alles so machen kann und haben gerade eben schon kurz über Maulwürfe gesprochen. Wir haben die Maulwurfshügel weggemacht, Rasen gesät in der Hoffnung, dass er weniger kommt. Und es gab auch ein paar Nachbarn, die gesagt haben, das hilft, wenn der Hund drüber läuft. Oder wenn ein paar Kinder drüber trappeln, das mögen die, glaube ich, nicht.
Ja, genau, also die sind schon auf Bewegungen und so reagieren die tatsächlich empfindlich. Ne? Aber auch nochmal zu sagen, Maulwurf frisst auch Schnecken. Ne? Also der hat ja, neben der Tatsache, dass es ein putziges Tierchen ist, der hat ja auch eine Aufgabe im Garten. Ne? Er frisst zum Beispiel Schnecken.
Das heißt, wer Salat pflanzt, könnte sich sogar über den Maulwurf freuen. Ja, da muss man einfach ein bisschen umdenken, wenn man das auf die Weise sehen will. Das ist sowieso so, dass man im Garten improvisieren muss, oder? Oder man muss improvisieren können.
Ja, es gibt ja fast nichts, was so wetterabhängig ist wie das Arbeiten im Garten. Und wenn ich alles toll bereit habe und sage, guck mal, wie schön, und dann kommt die dicke schwarze Wolke und dann sind diesmal keine Regentropfen, sondern ein starker Regen oder eventuell sogar ein Hagelschauer und dann ist das, was ich da gerade wunderschön habe, platt, dann ist das so. Das gehört einfach dazu, weil wir können Natur oder Wetter nicht in dem Maße beeinflussen, wie wir uns das eigentlich wünschen häufig.
Da kann man nur ein bisschen glauben, ne? Glauben, dass es gut wird.
Genau, glauben, dass es gut wird, ist die klassische Frage, wenn man jetzt im Gartencenter ist, kommen die Eisheiligen nochmal? Und wenn wir das am 1.4. gefragt werden, sagen wir, das wissen wir nicht. Das können Sie glauben, wir wissen es nicht und wir bestimmen das auch nicht. Wir gehen aber davon aus, dass die Eisheiligen tatsächlich Richtung Ende April nochmal kommen.
Ende April, Mai rum und man weiß es eben nicht genau. Also trotzdem ist es ja so, dass viele tatsächlich diese Frühlingsgefühle so haben. Man geht durchs Gartencenter, die Sonne scheint, man möchte da jetzt unbedingt diese frischen Pflanzen kaufen. Wenn man die auf dem Balkon in Töpfe pflanzt, hat man ja vielleicht noch die Chance, sie wieder reinzuholen oder bringt das auch nichts?
Das bringt eigentlich nichts, das ist eigentlich Quatsch. Ne? Die stehen in den Gärtnereien besser, also man muss mal vielleicht nochmal ganz anders vorgehen. Wir selbst bieten nur ein absolutes Minimum an Pflanzen an, die es draußen jetzt die man später da draußen pflanzt, aus dem einfachen Grund, weil jetzt Konfirmationen, Kommunionen und diese Ostern und so, wo man sowas zur Dekoration eventuell braucht. Aber ganz klar, bei uns steht, keiner von uns würde diese Pflanze nach draußen pflanzen, vor Mai. Ja? Das ist natürlich das Problem, dass man meint überall diese Pflanzen schon zu sehen, was tatsächlich eben durch die Discounter, die Lebensmittelläden, die es tatsächlich haben, aber auch verschiedene Gartencenter, Baumärkte, dass das auch schon funktioniert. Aber der Spekulatius im September macht auch noch keinen Weihnachten.
Das heißt also, Geduld ist angesagt. Wenn man in eine Gärtnerei, wie in ihre Klostergärtnerei geht, da sieht man noch nicht diese Pflanzen, die jetzt noch nicht angesagt sind?
Die sieht man noch nicht. Wir haben einzelne, wenige, wie gesagt, die man zum Dekozwecken braucht oder welche ganz wenige, die man sich dann wirklich schnell reinholt. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, etwas fest zu installieren, sich 10 Gästen zu pflanzen und die jeden Abend reinzuholen. Die haben nichts davon. Und auch tagsüber, wenn wir auf das Wetter heute gucken, die kriegen auch heute schon alle eigentlich einen Schrecken, die Pflanzen. Das macht keinen Spaß.
Also Finger noch weglassen von Pflanzen, die man jetzt überall angeboten bekommt, die schon einem ja eigentlich einen weiteren Schritt zu Frühjahr und Sommer hin suggerieren. Was sind denn jetzt genau die Pflanzen, die jetzt angesagt sind, die man jetzt auch schon kaufen und rausstellen kann?
Also wir sind große Staudenfreunde. Ne? Das ist besonders schön für die Leute, die tatsächlich auch einen Garten haben, die nicht nur einen Balkon haben, sondern auch einen Garten haben. Die können zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sie können einfach für die nächsten 4, 6, 8 Wochen sehr, sehr schöne blühende Polsterstauden, wie man kennt Saxifraga, Blaukissen, Iberis, Grasnelken und so weiter. Man kann die wunderschön in den Kasten tun, sich 6 Wochen an dieser oder 5 Wochen an dieser Blüte erfreuen. Auch ein Hornfeilchen gehört dazu, ja, an dieser Blüte erfreuen und die hinterher in den Garten pflanzen oder an Freunde verschenken. Ja? Und dann Anfang Mai in Köln, Mitte Mai in der Eifel. Man muss auch da nochmal diese regionalen Unterschiede sagen. In Köln sind die Eisheiligen nicht mehr am 15. Mai. Das waren sie jetzt schon viele Jahre nicht. Ne? Diese Zeit, 16. Mai ist ja Eisheiligenzeit. Sagen wir mal in Köln, 1. Mai starten. Ja? Und bis dahin, die sich an diesen Stauden erfreuen, auspflanzen, verschenken und schön ist es.
Die Eisheiligen, da wollen wir gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Was ist das eigentlich überhaupt? Da reden wir über die Eisheiligen, da gibt es Daten, da gibt es Heilige, die genau an diesen Stichtagen Namenstag feiern sozusagen. Und das ist eigentlich diese Kälte, die nochmal möglicherweise die Pflanzen dann umbringt, weil es nachts einfach nochmal richtig kalt wird. Die Beratung bei domradio.de. Über die Eisheiligen haben wir gerade schon kurz gesprochen und wir wollen uns die mal ein bisschen näher anschauen und zwar zusammen mit Brauchtumsforscher Dr. Manfred Becker-Huberti.
Die Heiligen, die sind am wirkungsvollsten, wenn man sie nicht einzeln für etwas bemüht, sondern direkt in der Gruppe, das verstärkt.
Die bekannteste Heiligengruppe sind wohl die Eisheiligen, sagt Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti. Zu 5 sind sie zuständig für Probleme aller Art. Sie werden etwa bei Krankheiten angerufen, bei Rattenplagen und eben auch, wenn man um eine gute Ernte bitten will. Eine Allzweckheiligengruppe sozusagen.
Das sind die Eisheiligen auf jeden Fall, die nämlich an bestimmten Tagen hintereinander weg gefeiert werden. Am 11. Mai Mamertus, am 12. Mai Pankratius, am 13. Mai Servatius, am 14. Mai Bonifatius und in Süddeutschland rechnet auch noch eine Frau dazu, sozusagen eine Quotenheilige, die Sophia am 15.05.
3 der Heiligen waren frühchristliche Märtyrer, 2 waren Bischöfe. Wie aber kommen die Eisheiligen, deren Gedenktage allesamt im doch eigentlich schon recht warmen Mai liegen, zu ihrem Namen?
Eisheilige heißen sie, weil sie noch einmal eisige Temperaturen bringen, mitten im Mai. Und das ist der Hinweis darauf, dass sich diese Wetterlage, das Azorenhoch, verschiebt in dieser Zeit noch einmal. Und diese Erfahrung ist eine, die sogar nachprüfbar ist. Man kann nämlich Untersuchungen anstellen und kommt dann auf eine Zahl von etwa 63% Wahrscheinlichkeit, dass das in jedem Jahr so oder so ähnlich eintritt.
Und deswegen heißt es, pflanze nie vor der kalten Sophie oder vor Nachtfrost du nie sicher bist, bis Sophie vorüber ist.
Diese Bauernregeln sind relativ alt, die stammen aus dem 15., 16. Jahrhundert und haben, weil sie wahr sind, sich bis in die Gegenwart erhalten.
Heute richten sich die Bauern und Kleingärtner allerdings zusätzlich nach der Wettervorhersage. Übrigens kann es auch im Juni noch einmal empfindlich kalt werden. Diese Wetterphase ist dann nach denjenigen benannt, die am meisten darunter leiden.
Diese Schafskälte ist dann nicht nach den Heiligen benannt, sondern eben, das ist die Zeit nach der Schafschur. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man den armen Tierchen den Pelzmantel nicht zu früh abnimmt.
Also immer wieder kann es mal kalt werden und im April wissen wir es ja auch, dass es immer mal wieder wechselhaft ist vom Wetter her, aber so Richtung Ende April könnte es schon gut passen, dass die Pflanzen endlich raus können, aber jetzt ist es eindeutig noch zu früh. domradio.de. Die Beratung rund um den Garten und wir wollen mal einen Blick werfen in die Klostergärtnerei der Alexianer hier in Köln, Marco Büttgenbach. Wie ist das Arbeiten denn dort? Beschreiben Sie mal, was das für eine Art Gärtnerei ist. Das ist ja nicht irgendeine Gärtnerei.
Ja, wir sind tatsächlich nicht nur irgendeine Gärtnerei, sondern wir sind ja auch und vor allen Dingen Teil der Werkstatt für psychisch Kranke, der Alexianer Werkstätten. Das Wichtige ist, dass wir eben nicht nur die Aufgabe haben, schöne Pflanzen zu züchten und da zu verkaufen und zu beraten, sondern vor allen Dingen Menschen zu helfen, wieder auf den ersten Arbeitsmarkt zurückzuführen.
Also eine Doppelaufgabe haben Sie zu bewältigen.
So, und das wirkt sich auf alles das, was wir tun, eigentlich auch aus. Ne? Also die Menschen, die bei uns arbeiten, die sind ja nicht intelligenzgemindert, die sind häufig hochmotiviert, fleißig, wollen lernen, sind aber reagieren natürlich auf einzelne Punkte eher sensibel. Also Druck, Stress, Unfreundlichkeit, keine Klarheit. Das sind alles Sachen, die Menschen mit einer psychischen Erkrankung überhaupt nicht gut leiden können. Das tut denen richtig weh und das verstärkt vieles. Und wir haben die Aufgabe zu sagen, halt, wir sind hier kein Rennbetrieb. Wir sehen das ähnlich wie eine Pflanze, das, wo man dran zu schnell zieht, das wächst dadurch nicht schneller, sondern wird abgerissen. Wir wollen langsam und klar die Leute daran führen, was man machen muss, um auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Aber das geht eben nicht über Rennen, sondern das ist ein Dauerlauf. Und so ist Garten für uns und so möchten wir uns auch sehen mit dem, was wir mit Kunden machen. Wir reagieren nicht mehr auf, hier so schnell, komm mal her oder so, sondern wir wollen wirklich auch diese Stimmung reinbringen. Respekt miteinander, reden, gucken, klares Arbeiten. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Und Pflanze ist schon ein schönes Medium.
Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie?
Ja, also wir haben fast 200 Menschen mit psychischer Erkrankung, die bei uns arbeiten. Die werden unterstützt und angeleitet über 50 Festangestellte.
Ja. Denn sind die jetzt alle wirklich sehr, 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 sehr beschäftigt, weil das jetzt so die Hauptzeit ist, wo alle was von ihnen wollen, oder?
Genau, also April, Mai oder wie es dieses Jahr war, März, der ja außergewöhnlich schön war von den Temperaturen, vom Wetter her, sind schon die Monate, wo es richtig zur Sache geht. Das muss man sagen, also wo 1.500, 2.000 Kunden täglich in die Alexianer Klostergärtnerei kommen, um aus diesem reichhaltigen Angebot, das wir haben, tatsächlich sich Sachen auszusuchen, die man auch nicht überall findet.
Wenn aber Sie eben gesagt haben, dass eben manche Ihrer Mitarbeiter da sehr sensibel sind und gar nicht so Stress und Druck abkönnen, dann ist es wahrscheinlich in dieser Jahreszeit auch am schwierigsten, da eine Ruhe reinzukriegen.
Einerseits ja, andererseits haben wir eben eine klare Trennung. Wir machen ja nicht nur diesen Verkauf, wo man sich dem Kunden stellen muss, um das mal so zu sagen, aber wo viele Menschen vielleicht vorher mal negative Erfahrungen gemacht haben, die genau deswegen psychisch krank geworden sind. Wir haben auch eine Produktion. Also wir produzieren ja auch hauptsächlich Stauden und Kräuter und die arbeiten nicht mit Kundenkontakt. Also wir geben unseren Beschäftigten, das ist, so nennen wir die Möglichkeit zu wählen zwischen Kundenkontakt, ne, und eher in der Produktion. Ich will nicht sagen, dass die Produktion stiller ist, aber sie ist eben weg von dem Druck, Leute zu begegnen, Kunden zu begegnen, die auch manchmal im Stress sind, weil ich denen ja durchaus zubillige, aber für unsere Leute dann nicht das Richtige sind in dem Augenblick.
Die Kunden können aber auch nicht einfach nur kommen, kaufen, sondern die können sich auch entspannen. Da gibt es ein Café im Gewächshaus.
Genau, wir haben noch ein schönes Café dabei. Dieses Café ist total beliebt, weil die Kuchen, die wir backen, die backen wir selbst, die sind so eher nach alter Art auch viele. Ne? Es gibt viele Streuselkuchen und Butterkuchen und also viele selbstgebackene Kuchen in einem schönen Ambiente. Und das macht Spaß und die Leute kommen sehr, sehr gerne. Und die beiden Sachen zusammen, Gärtnerei und Bäckerei oder beziehungsweise Café, passen sehr gut zusammen.
Wenn ich zu Ihnen komme, was kriege ich zu sehen, wenn ich zum Beispiel heute hingehe?
Eine ungeheure Menge Pflanzen. Ne? Anders als andere Gartencenter, wir neigen schon dazu, uns auch manchmal Gartencenter zu nennen, sind wir absolut pflanzenorientiert. Ne? Also wir haben 80% Pflanze und 20%, ich nenne das immer Schnickschnack.
Also
ne?
Töpfe und Co.
Töpfe ist ja noch gehört noch ein bisschen fast zu grün dazu, aber sie finden bei uns keine Dekoartikel oder ganz wenige. Ein paar Sachen gibt es. Bei uns geht es um die Pflanze und da sind auch unsere Spezialisten unterwegs.
Also nicht jetzt irgendwie die Dekoration für die Ostertage oder für die Erstkommunion oder ist sowas schon auch noch dabei?
Ist auch dabei, wenn es in Verbindung mit Pflanze ist. Ne? Aber das ist das Wichtige. Wir dekorieren natürlich, wir bilden das Spektrum komplett ab, was man erledigt. Wir dekorieren Tische, wir Hochzeiten, Beerdigungen, alles das machen wir. Aber die Pflanze muss im Mittelpunkt stehen.
Genau, und darüber reden wir gleich auch noch, was Sie nämlich nicht nur in der Gärtnerei, sondern auch noch außerhalb der Gärtnerei tun. Marco Büttgenbach von der Alexianer Klostergärtnerei in Köln ist zu Gast bei domradio.de. Beratung im Domradio heute rund um den Garten. Aus der Klostergärtnerei gekommen ist Marco Büttgenbach und wir haben gerade schon über die Klostergärtnerei der Alexianer gesprochen. Sie sind aber nicht nur innerhalb des Klosters, innerhalb dieser Klostergärtnerei aktiv, sondern Sie gehen auch raus mit Leuten und machen zum Beispiel Gartenberatung vor Ort. Wie läuft das denn ab?
Ja, häufig ist es, aber wir gehen gerne raus, wenn es entweder größere Objekte sind, weil wir müssen ja auch und wollen immer ja mit unseren Beschäftigten fahren. Wir kommen mit einer Gruppe dann von 5, 6, 7 Leuten und da ist natürlich so ein kleiner Garten nicht unser bevorzugtes Zielobjekt. Also wenn wir aber für größere Objekte, wo es um Rollrasen, Heckenschnitt, Baumfällung und so weiter kommt, dann schaut sich das einer an und guckt sich erstmal an, was wollen die Kunden, logischerweise, aber dann was hat man zu beachten? Baumschnitt zum Beispiel, ne? Baumschnitt bzw. Baumfällung, da gibt es Jahreszeiten, da gibt es Regeln, an die man sich zu halten muss. Ne? So hat eine bestimmte Größe darf nicht gefällt werden, es sei denn, es liegen schwerwiegende Gründe vor, die man beantragen muss vorher bei der
Stadt. Wie lange darf man Bäume und Sträucher jetzt überhaupt noch schneiden?
Korrekturschnitt so was, leicht, ja. Der richtige Schnitt ist längst vorbei. Ne? Der geht. Ich meine, 1. März ist Stopp. Ja, 1. März ist, glaube ich, Stopp. Bis dahin darf ich schneiden. Ne? Danach, wegen des Vogelschutzes, ist das komplett untersagt. Und es geht erst wieder los ab 1. November. Also das sind so die Sachen, die wir machen. Da aber zu sagen, das ist so etwas, was man so gerne hätte. Was kostet das? Was macht das? Das ist gar nicht so einfach. Ne? Es gibt Bäume, die sind Risikofällungen nah am Haus, müssen abgeklettert werden, man kann das nicht seilen. Da gibt es Spezialisten, mit denen wir zusammenarbeiten. Ist zwar spannend zu gucken, aber leider kostet das eben auch Geld, wenn Leute dann hoch in den Baum klettern und Stück für Stück absägen, weil es gar nicht anders geht zum Beispiel. Ne? Oder wie lang ist so eine Hecke? Steht schon, wir haben mal eben schon mal darüber gesprochen, so ohne Mikro, dass wir eine riesen Thuja-Hecke haben, die 50 Jahre alt ist. Da ist man mit beschäftigt. Das dauert. Das ist jetzt keine junge Hecke, wo man einmal den Spaten reinhaut, ne? Sondern das dauert einfach unglaublich lang.
Wenn der einer oben nicht mehr gekappt hat, dann hat man halt die Schwierigkeit, das Ding ist verdammt groß. Ne?
Das Ding ist verdammt groß, es ist verdammt weit gewurzelt und wenn man noch eine Fichte daneben stehen hat, eine große alte, wie das so vor 30, 40 Jahren Usus war, wo man die ganzen Fichten und Thujas gepflanzt hat, da ist man einfach lange mit beschäftigt. Und häufig kommt man nicht mit Geräten rein, das muss man auch mal sehen. Also wenn man jetzt einen Bagger oder eine große Fräse oder sowas hat, so eine Baumfräse, dann funktioniert das. Aber die befinden sich ja auch häufig genau da, wo man eben nicht mit einem Traktor oder einem Bagger reinkommt, sondern wo man manuell da reingehen muss. Und dann hat man verdammt viel zu tun.
Dann hat man verdammt viel zu tun, dann ist das Ganze auch teurer. Wir wollen auch gar nicht jetzt über Preise reden, sondern eher über die Dinge, die jetzt eben angesagt sind. Das heißt, Bäume schneiden jetzt nicht mehr. Und wenn Sie aber jetzt, wenn wir auch nochmal zurückkommen, auf das, dass Sie rausgehen, Sie machen ja eben nicht nur die Gartenberatung, sondern Sie gehen auch ja, in Parkanlagen.
Genau, wir gehen in Parkanlagen. Also wir haben selbst auch einen wunderschönen großen Park bei uns auf dem Gelände. Ne? Und natürlich muss da eben gedüngt, gemäht, geschnitten, von Unkraut befreit werden, gemulcht werden und so weiter. Und ja, es gibt einen schönen Ausdruck, der heißt auch Pflegekompetenz. Ja, und Pflegekompetenz heißt, es gibt eben Sachen, wo man darauf aufpassen muss. Zum Beispiel, wenn man zu früh anfängt, Unkraut zu hacken, hat man garantiert die Stauden, die noch nicht grün sind, mit umgehauen. Ganz, ganz schnell. Also einfach zu wissen, was schneidet man wo? Was lasse ich stehen über den Winter? Wo darf ich etwas machen? Wo darf ich auf keinen Fall was machen? Alles das ist wichtig. Und das ist wichtig, dass da auch Fachleute drüber gucken und nicht wie wild losgehen und alles schneiden, weil der Reinlichkeitssinn mir sagt, ich muss jetzt alles runterschneiden und alles wegmachen.
Also ein bisschen Ahnung sollte man schon davon haben. Wenn man keinen besonders grünen Daumen hat, heißt das einfach, dass man zu schlecht informiert ist? Also
Ja, man kann auf jeden Fall sich natürlich Wissen aneignen. Das ist heute auch nicht mehr so schwierig wie noch vor 30, 40 Jahren, das muss man mal sagen, weil über das Internet und so eine Sendung wie hier, und das ist alles ja gut möglich. Und das ist natürlich, das ist für uns selbstverständlich, wenn ich über Planung spreche, unsere Fachleute nehmen sich sehr, sehr viel Zeit bei uns in der Gärtnerei, um mit ihnen das auch durchzugehen und zu planen und über die ganzen Sachen zu sprechen. Damit meine ich nicht die Geranie, die eine selbsterklärende Funktion hat. Da muss man überhaupt nichts zu erklären. Das Ding funktioniert immer, wenn man es am 15. Mai auspflanzt. Sondern das, was wirklich spannend ist, sind Sachen wie Sträucher, wie Stauden, wie Kräuter, solche Sachen. Da kann man über gute Gespräche, gute Nachfragen, klare Beschilderungen, sehr, sehr viel lernen und viele Fehler vermeiden.
Ich habe es richtig verstanden. Also es gibt entweder die Beratung in der Klostergärtnerei selbst oder aber es gibt auch die Möglichkeit einer Vorortberatung im eigenen Garten.
Genau, auch das machen wir, allerdings nicht so gerne im April, Mai, weil da jede Hand gebraucht wird in der Gärtnerei. Aber ansonsten schicken wir auch regelmäßig Leute raus, die sagen, Mensch, können Sie mir mal helfen, machen Sie eine Planung, und wir hoffen natürlich, dass wir dann auch hinterher die Pflanzen dafür stellen können. Oder wir vermitteln diese Anfrage an eine mit uns befreundeten Gartenarchitektin, Gartenplanerin, die dafür gerne rauskommt.
Das sagt Marco Büttgenbach von der Alexianer Klostergärtnerei hier in Köln. In der nächsten Stunde werden wir ein bisschen konkreter noch sagen, was wie wo wann raus kann, und wir werden erklären, was es mit dem von Marco Büttgenbach selbst erfundenen Wort Erdbeerianisierung auf sich hat. In der Beratung geht es heute um das, was gerade bei diesem Wetter gerne gemacht wird von vielen Menschen, nämlich im Garten in der Erde wühlen oder den Garten in den Frühlingsmodus bringen. Marco Büttgenbach von der Alexianer Klostergärtnerei ist zu Gast und hat eine witzige Wortschöpfung mitgebracht: Erdbeerianisierung. Was steckt dahinter? Was ist das denn?
Also für mich ist das der Punkt, wo ich sage, es ist die falsche Pflanze zur falschen Zeit am falschen Ort. Ne? Also tatsächlich ist es eine, wie ich für mein Empfinden finde, furchtbare Verschiebung der Jahreszeiten, oder dass man, der Klassiker ist, dass es Primeln im Dezember gibt, aber keine mehr im April, ne? Weil im April ja schon die Geranien in dem Haus stehen müssen. Und da sage ich mal, die Oma von früher hätte gedacht, Moment mal, ich will eine Frühlingsprimel, so heißt das Ding, ich möchte eine haben. Ich möchte keine Weihnachtsprimel, die geglittert ist, ne? Sondern ich möchte die dann haben, wenn sie wirklich schön ist, wenn sie stark ist, wenn sie kräftig ist. Und alle Pflanzen, ähnlich wie die Erdbeere, die eigentlich richtig toll im Juni, Juli schmeckt, wo sie natürlich kommt, ne? Alle Pflanzen sind dann am stärksten, wenn man sie ihrer natürlichen Lauf lässt. Und bei vielen Stauden, bei vielen Beetpflanzen, da wird so viel verfrüht, ne, oder verspätet, auch das geht, dass die zu Zeiten irgendwann wachsen, die eigentlich nicht ihrem natürlichen Ablauf entsprechen.
Aber bei Erdbeeren gibt es ja auch verschiedene Sorten, frühere und spätere.
Genau, das ist alles okay durch eine Züchtung, wo ich einfach sage, die kommen klimatisch, aber dann natürlich, ohne dass ich die großartig anheizen muss, was ja auch ökologisch, sage ich mal, sehr fragwürdig ist. Ne? Wo ich aber natürlich feststelle, dass alle die Ersten sein wollen. Die erste Erdbeere, die erste Spargel und so, ne? Das wird natürlich dann besonders toll bezahlt. Ne? Ja, aber wenn ich eine Sortenauswahl habe, dann ist das total okay. Aber damit verändere ich jetzt nicht die Erdbeere in den März hinein oder in den April hinein, was jetzt auch tatsächlich ist, sondern ich fange dann an, über einen Zeitraum zwischen dem 1.6. und dem 30.7. gut zu ernten. Und es gibt einzelne Sorten, wie die sogenannten Monatserdbeeren, die blühen und bringen Früchte das ganze Jahr, also den ganzen Sommer über, aber nie die große Anzahl. Ne? Das unterscheidet man ein bisschen. Aber es bleibt alles in der natürlichen Blütezeit.
Bei den Dingen, die man auch essen kann, also bei Gemüse oder bei Obst, da macht sich das auch wahrscheinlich im Geschmack bemerkbar.
Alles klar. Also das, was, es muss immer im Verhältnis stehen, Licht und Temperatur, das muss in einem Verhältnis stehen. Wenn etwas von diesen beiden Sachen nicht stimmt, ne? Wenn ich dem im Gewächshaus ganz viel Wärme gebe, aber es ist ganz viel Grau draußen, wächst die Pflanze nie so gesund wie wo sie wächst, wo sie zum natürlichen Zeitpunkt wächst. Also alles das, was ich aus dem Freiland ernte, weil es im Freiland natürlich wächst, ist immer qualitativ das Beste. Und das gilt auch für Pflanzen. Ne? Die Pflanzen, die ich dann kaufe, wenn sie tatsächlich natürlich blühen, haben auch die gesundesten Werte.
Also meine Oma hätte das sicher noch alles gewusst. Bei vielen Dingen, glaube ich, ist heute die jüngere Generation schon so weit dadurch, dass das Angebot eben ständig da ist, dass sie das gar nicht mehr so auf dem Schirm haben. Ist das richtig?
Ja, ich empfinde, viele meiner Kollegen mögen mich jetzt gerne verwünschen. Ich finde, das, was wir da machen, also diese permanente Verfügbarkeit von vielen Sachen, also das hatten wir eben schon mal angesprochen, gerade hier ab März, finde ich grauenhaft. Ne? Ich finde einfach, es gibt eine Natur, es gibt Frühling, Sommer, Herbst und Winter, es gibt ganz bestimmte Zeiten. Wir sprachen von den Eisheiligen, lassen wir die Eisheiligen in Köln auf den 1. Mai verschieben, das ist schon okay. Ne? Wir wollen das nicht mehr so ganz dogmatisch sehen hier in Köln. Aber in der Eifel käme man überhaupt nicht auf die Idee, vor dem 15. Mai was auszupflanzen oder im Bergischen Land. Ne? Lasst uns diese Sachen halten, dann haben wir alle einen vernünftigen Ablauf und alle freuen sich auf das, was tatsächlich zu diesen Zeiten ansteht. Ne? Dann gibt es auch wieder eine Primel und eine Osterglocke tatsächlich zu Ostern. Die gibt es dieses Jahr nämlich nicht mehr.
Das heißt, dann sind die schon durch. Die Osterglocken, die sind jetzt schon überall.
Die wollte keiner mehr. Die wollte keiner mehr, weil es jetzt die Zeit ist, weil alle sagen, jetzt müssen wir Geranien pflanzen. Ne?
Da gibt es demnächst die Ostergeranie. Wer weiß, da wird sie umbenannt.
Schlimm genug.
Marco Büttgenbach von der Alexianer Klostergärtnerei in Köln ist zu Gast bei der Beratung bei domradio.de. Marco Büttgenbach ist zu Gast in der Domradio-Beratung. Er kommt von der Alexianer Klostergärtnerei in Köln und wir haben gerade eben darüber gesprochen, dass es durchaus sinnvoll ist, Pflanzen dann auch zu kaufen oder zu pflanzen, wenn auch wirklich natürlicher Zeitraum für diese Pflanze ist, dass diese Pflanze auch gerade gut gedeihen und wachsen kann. Und wir kennen es vielfach auch schon aus den Supermärkten. Da wird es auch bei Obst und Gemüse im Moment immer, dreht sich vieles darum, dass es aus der Region kommt, dass man nicht unbedingt alles aus der weiten Ferne dazu kaufen muss. Inwieweit passt das denn bei Ihnen in der Klostergärtnerei? Wie handhaben Sie das mit Dingen aus der Region?
Ja, ganz, ganz, ganz stark. Also das ist ein ganz zentraler Punkt, weil wir so eine, zum Beispiel beginnen wir vom Obstbau oder von den Obstgehölzen, die beziehen wir aus einer wunderbaren Gärtnerei in Alfter. Also bei Bonn liegt das, die Sorten, die er hat, die sind hier für die Region. Der kennt alles das, die überwintern dort. Und vor allen Dingen, wenn sie zu uns transportiert werden, sind sie in einer halben Stunde da. Sie stehen nicht in einem LKW, 2 oder 3 Tage werden irgendwo rumkutschiert und eingepackt, sondern sie haben keinen Stress, diese Pflanzen. Ne? Sie werden eingepackt, ausgeladen und dann stehen sie wieder da. Und das zieht sich eigentlich überall durch. Überall da, wo ich regional arbeite, haben die Pflanzen nie einen Transportstress. Das spielt keine große Rolle. Sie haben keinen Klimastress, weil man muss sich ja vorstellen, gehen wir mal in den Winter, da wird auch eine Orchidee mit einer Osterglocke gleichzeitig gefahren in so einem LKW. Die haben auch vollkommen unterschiedliche Temperaturansprüche. Man geht immer Kompromisse ein und eine der beiden Pflanzen wird 100% leiden. Und alles das, was man regional macht, hat eigentlich viel weniger Stress.
Heißt das auch, dass diese Pflanzen dann besser angehen, dass ich vielleicht gar nicht sagen muss, ich habe keinen grünen Daumen, sondern dass es daran liegt, dass die Pflanzen schon so einiges erlebt haben auf ihrem Weg bis zu mir?
Ja, natürlich. Also das ist eine der Sachen. Und die zweite Sache, also die Regionalität und dieser Stress über die Lieferungen, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass es ein ökonomisches Problem manchmal gibt. Ich kann die Gärtner verstehen, die müssen ja, wenn die viel fahren, also viele Kilometer fahren, Autofahren ist teuer, ne? Eine Spedition ist teuer, ein LKW ist teuer, dann müssen die auch möglichst viel in den LKW reinkriegen. Um möglichst viel in den LKW reinzukriegen, arbeiten die, was vollkommen üblich im Gartenbau ist, mit Mitteln, dass die Pflanze, die man kauft, ich sage jetzt zum Beispiel mal den Rittersporn, so ein klassisches Beispiel, überhaupt nicht die Pflanze ist, die sie ein Jahr später im Garten ist. Das heißt, ich kaufe eine Pflanze, die kompakt und knuffig ist mit einer Blüte und stelle fest, Mensch, ich hatte ja eine Ecke, wo ich genau so eine 40 cm hohe Pflanze haben wollte. Die steht ja gerade vor mir. Ne? Und wenn ich die ein Jahr später dann sehe, ist die plötzlich nicht 40 cm groß, sondern 80 cm groß. Ne?
Aber jeder weiß ja, dass Pflanzen wachsen.
Ja, aber die Höhe darauf, das, was ich wahrnehme, die wächst nicht. Eine Staude zieht sich jedes Jahr ein. Ne? Und das ist nicht der Fall. Das ist nicht wie bei einem Strauch oder bei einem Baum, wo ich weiß, er wächst. Diese Staude geht nicht mehr in die Höhe normalerweise. Also ich sehe die Höhe Bei einer gesunden Staude, bei einer nicht behandelten Staude sehe ich die Höhe bis auf ein bisschen vielleicht noch plus minus, aber ganz sehe ich die Höhe, wie sie wirklich ist. Und wenn ich viele dieser Stauden, auch da gilt auch wieder diese Erdbeerianisierung, die ich das ganze Jahr kaufen kann, so Rittersporn ist so ein Klassiker, ne? Den kriegt man von April bis Oktober, der ist so behandelt, dass er nie die Größe hat, ne? Wie er eigentlich ist. Das ist zum Beispiel ein großer Unterschied, wenn wir in der Klostergärtnerei sind und diesen Transportweg nicht haben, dass unsere Pflanzen tatsächlich genauso groß sind, ne? Auch im nächsten Jahr in ihrem Garten, wie sie sie jetzt bei uns sehen.
Das heißt, ansonsten steht ja nichts dran. Das heißt, ich brauche dann schon entsprechend eine Beratung oder was ist, wenn ich dann irgendwo hingehe und genau da nachfrage, können mir die Menschen, die das verkaufen, da auch mal Auskunft zu geben?
Ich glaube, dass wir jetzt eigentlich über ein kleines Problem sprechen. Wir haben viel zu wenig Fachleute erstens. Also tatsächlich ist es kein Beruf, der im Augenblick so überschwemmt wird, ne? Sondern es machen nicht mehr ganz so viele. Und zweitens ist, wenn Sie in Fachgartencenter gehen, da haben Sie Recht mit dem Anspruch, aber viele dieser Sachen werden ja gar nicht im Fachgartencenter verkauft. Ne? Und wenn Sie das im Discounter oder im Baumarkt kaufen, gegebenenfalls, die als Beiwerk haben, dann ist die Erwartungshaltung eine falsche, dass Ihnen die ja an der Stelle was sagen können. Weil das ist nicht deren Job. Ja, das ist eine Tragik, die wir im Augenblick nicht ändern können. Also ich empfinde das als schade, aber ich kann es ja nicht ändern. Ne? Das ist nun mal ein Markt. 70% aller Pflanzen werden nicht mehr über das Fachgartencenter verkauft, sondern über andere Quellen.
Wie steht es denn mit der Pfingstrose, wenn wir schon die ganze Zeit darüber sprechen, wann was zur Saison passt? Heißt die so, weil sie an Pfingsten blüht oder was hat die mit Pfingsten zu tun?
Also wenn sie immer an Pfingsten blühen würde, fände ich das sehr seltsam, weil Pfingsten ja durchaus 4 Wochen auseinanderliegen kann. Ne? Aber Tatsache ist, dass es unterschiedliche Sorten gibt. Auch da gilt diese Sortenvielfalt, sie blüht immer um den Juni rum. Die natürliche Blüte ist Mai, Juni, ne? Auch wieder da in verschiedenen Sorten zu unterschiedlichen Zeiten. Also das ist so ein Klassiker, eine ganz alte Bauernblume, ne, die in den Bauerngarten immer gehörte, eine ganz alte Bauernblume, die eine unglaublich große ist, die erste ganz riesige Pflanze, riesige Schnittblume, die um diese Zeit kommt und ja, eine wunderschöne Blume, aber ganz wichtig, man soll sie nicht häufig versetzen. Wenn die einmal steht, steht die über mehrere Jahre und das dauert auch leider mehrere Jahre häufig, bis das erste Mal blüht.
Das heißt, wenn man sie einpflanzt, muss man Geduld haben und nicht nervös werden, noch was anderes drüber pflanzen. Oder genau. Ist es möglich, dass da was anderes noch steht? Gleichzeitig?
Gleichzeitig. Also was immer geht, was fast immer geht, ist, dass ich mit Zwiebelpflanzen irgendwo arbeite. Also wenn ich irgendwo einen Garten habe und das richtig abpasse, kann ich Zwiebelpflanzen überall immer wieder dazwischen tun im Herbst. Ne? Weil die häufig ja zu einer Zeit kommen, wo ich keinen Konkurrenzdruck über Laub oder sowas habe. Ja? Und die verziehen sich ja auch nachher wieder und gehen wieder runter. Das geht, aber normalerweise ist Pfingstrose so wuchtig und alleinstehend, da sollte ich nichts anderes machen.
Ich kenne nur eher das Problem, dass die dann immer so kippen, dass man sie versuchen muss, mit einer Schnur zusammenzubinden.
Ja, ist leider so. Gibt es heute auch ein paar schönere Sachen, die man da machen kann. Man kann wunderbare Gestelle bauen mit irgendwelchen Sachen aus Holz und so. Das stimmt. Das ist aber der Preis. Natürlich Riesenblüte und Wetter ist etwas unbeständiger geworden in den letzten Jahren. Viele Stürme, viel Regen. Und das ist dann klar, dass das, was hoch ist, aber krautig, das ist ja was Kraut ist ja kein Gehölz, natürlich auch etwas empfindlicher ist diesbezüglich.
Und dann auch eher mal abknickt. Ja. Tipps aus der Klostergärtnerei gibt es heute in der domradio.de Beratung. Grün haben es auch all gerne die Menschen, die keinen Garten haben, die aber vielleicht einen kleinen Balkon haben, wo sie ein bisschen ein paar Pflanzen unterbringen können, um ein bisschen Frühlingsgefühle auch zu sich nach Hause zu holen. Was man dort aktuell denn tun kann oder was man jetzt planen kann für den Balkon, darüber spreche ich jetzt mit Gartenexperten Marco Büttgenbach von der Alexianer Klostergärtnerei hier in Köln. Herr Büttgenbach, was sind so die Klassiker auf dem Balkon?
Ja, der Klassiker nach wie vor und wird auch wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren nicht dran gerüttelt, ist die Geranie. Ne? Viel, viel geliebt, aber auch viel gehasst. Beides, sie polarisiert wie kaum eine andere Pflanze. Ne? Die einen lieben sie, anderen hassen sie. ich versuche es zu objektivieren. Ne? Ich mag sie überhaupt nicht. Aber
ich auch nicht, die riecht doch gar nicht gut. Wieso dann diese auf dem Balkon? Nicht lieber eine duftendere Pflanze?
Ja, es gibt nicht viele. Es gibt Duftgeranien, es gibt aber tatsächlich von denen, die für ein halbes Jahr, denn das, von diesen Pflanzen reden wir. Wenn ich über eine Balkonbepflanzung im Allgemeinen spreche, sprechen wir von den Pflanzen, die nur ein Jahr halten, beziehungsweise eigentlich schon ein halbes Jahr halten, nämlich von der Zeit, wo es nicht mehr friert, bis zu dem Zeitpunkt, wo es noch nicht gefroren haben wird. Also traditionell bei uns 1. Mai bis 30. September. In dieser Zeit geht es um die Blüte, wenn ich so einen Kasten mache. Wir reden jetzt zuerst mal darüber. Und da ist die Geranie unschlagbar. Das ist so, die ist unglaublich robust. Sie verzeiht auch mal einen Gießfehler. Sie kann auch mal einen Tag mit ein bisschen weniger Wasser auskommen. Von daher hat sie ihre Berechtigung und ihr Leuchten ist auch natürlich da. Ich kann die Menschen verstehen, die sie mögen. Ich kann aber auch noch mehr die Menschen verstehen, die sie nicht mögen. Und es hat sich
Warum?
Natürlich, ja, weil es einfach die Blume ist, die seit 50 Jahren so einen Balkonkasten dominiert und oder ja, eigentlich immer, ne, wenn man spricht. Aber es gibt ganz, ganz viele tolle Sachen, die alternativ mindestens die gleichen Eigenschaften haben und ein viel bunteres Bild reinbringen. Ne? Auch das gibt es. Dafür musste man aber immer wieder in ein Fachgartencenter gehen, um sich das zu holen. Die Farbvielfalt ist großartig mittlerweile. Ne?
Was sind denn Ihre persönlichen Empfehlungen?
Also ich persönlich, wenn ich unterscheide. Die robusten Sachen ist eine, wenn man im gelben, sonnigen Bereich ist, ist so ein San Vitalia, das ist ein Husarenknöpfchen. Das ist ein sehr, sehr robustes Teil. Dann mag ich natürlich sehr, sehr gerne die Fächerblume, ist ein sehr robustes, eine sehr robuste Pflanze, was Blaues. Die sieht am Anfang ein bisschen unscheinbar aus, hat aber letztes Jahr zum Beispiel wunderbar, konnte man sehen, unglaublich lange durchgeblüht. Ne? Dann finde ich sehr schön für volle Sonne die Mittagsblumen, die Gazanien. Ich mag sehr schön, sehr gerne, was eine tolle Pflanze ist, eine Lobularia, das ist eine Alyssum-Art. Diese neuen Sorten, die sind etwas teurer, sehen auch am Anfang unscheinbar aus, duften übrigens wunderbar. Die haben was Honigduft-ähnliches, also riechen ganz, ganz toll und blühen unerhört durch. Ne? Also das sind so Sachen, die ich sehr, sehr schön finde. In Petunienwelt hat sich total verändert. Ne? Auch da gibt es ganz viele Sorten, die sehr schön sind, reichhaltig blühen. Also da gibt es viele, viele Sachen. Bundeschön muss man für sich ausprobieren. Und wer es ganz bunt haben will, der kann sich tatsächlich diese Pflanzen holen, die schon mit 3 verschiedenen Blüten in einem Topf sind. So kann man mit 5 Pflanzen, wenn man das geschickt kombiniert, 15 Pflanzen in so einem Kasten haben.
Man darf ja eh nicht zu eng setzen.
Nein, man sollte den natürlich ein bisschen Platz lassen. Ich muss dran denken, ich muss die über das Ganze ja auch gießen. Und wenn ich die zu eng setze, ne, dann habe ich nur noch Wurzel, dann habe ich keine Erde mehr da drin. Ganz wichtig, wenn wir jetzt schon darüber sprechen, eine hervorragende Erde nehmen. Die findet man nur in Fachgeschäften. Ne? Die einfachen Discounter haben keine guten Erden. Das sage ich jetzt mal so pauschal.
Was ist denn daran anders? Im Fachgeschäft.
Das Ausgangsmaterial. Also man braucht einen, leider Torf gehört doch zu den guten Blumenerden dazu. Es gibt ein paar, da ist man aber noch nicht ganz so weit, wo man auch torffrei oder ganz stark torfreduziert was mitmachen kann. Die haben aber noch nicht ganz die Erfolge erzielt. Es ist ja toll, wenn es bald weitergeht. Im Augenblick sind die guten Erden mit einem guten weißen Torf mit einem höheren Tonanteil, ne, und also tatsächlich die Wasser sehr, sehr gut speichern kann und sehr gut aufgedüngt auch, ne, teilweise mit einem Langzeitdünger auch. Ne.
Wenn man auf dem Balkon Pflanzen hat, da haben auch sehr viele Menschen Kräuter.
Ja, Kräuter ist was Tolles. Also es gibt tatsächlich in den letzten Jahren, und wir sind auch gut Teil dieser Entwicklung, glaube ich, zumindest in unserem Umkreis, man kann eben auch tatsächlich Sachen ernten. Man muss keine Blühpflanzen mehr machen, wie wir gerade gesagt haben, sondern tatsächlich, wenn man diese Thymian, Lavendel, Rosmarin, Oregano, Majoran sieht und so, dann hat man sowohl was Blühendes, wie auch was Duftendes, wie auch was den Bienen Nahrung gibt, wie auch etwas, was man für seinen Grill gebrauchen kann. Ne? Und wenn man das wunderbar kombiniert, hat man etwas, was tatsächlich sogar
über die Zeit hinausgeht, weil das sind ja auch meistens winterharte Pflanzen, die ich gerade genannt habe, sind in der Regel alle winterhart. Und man hat eine schöne Struktur, ne, die aber sich nicht ganz allein um die Blüte definiert. Das ist so immer der große Unterschied. Mai bis Oktober, die Blüten, die dauerhaft blühen, die sind nicht winterhart. Die, die winterhart sind, blühen nie lange. Dafür kommen sie jedes Jahr wieder. So ganz salopp. Es gibt kaum etwas, was lange blüht und winterhart ist.
Also beim Balkon muss ich mir einfach im Klaren sein, jedes Jahr aufs Neue.
Jedes Jahr aufs Neue. Auch recht, muss man auch sagen, ein Kasten ist so ein eingeschränkter Lebensraum. Ne? Ein Kasten, der hat hier 60 mal 20 cm oder 1 m mal 20 cm und 20 cm hoch. Die Erde ist nach einem Jahr komplett durch. Das kann nicht funktionieren. Die hat alles in die Pflanzen reingetan. Man kann nicht eine Pflanze haben, die 1 Meter groß teilweise geworden ist und dann sagen, ach, die Erde funktioniert noch. Also die Erde hat es hinter sich, das ist ein eingeschränkter Raum und nach einem Jahr, wenn ich Kräuter nehme, die ja tatsächlich über Winter gehen, oder nach 5 Monaten, wenn ich diese Hochleistungsgeranien und ähnliche Sachen drin hatte, muss die Erde raus, dann funktioniert das nicht mehr sonst.
Sagt Gartenfachmann Marco Büttengebach. Jetzt habe ich da so eine Pflanze geschenkt bekommen, mit einem Osterhäschen dran, ein paar kleine von diesen Mini-Narzissen drin, ich glaube 2 Zwiebeln unten dran und noch 2 Primelchen drumherum. Sah wunderschön aus am Anfang, schwer zu gießen, weil man ansonsten die Primel von oben trifft und das an der Blumenzwiebel außen abtropft und auch nicht so sehr viel Erde im Topf. Marco Büttgenbach von der Alexianer Klostergärtnerei, was mache ich damit?
Also diese Kombis, diese zusammengepflanzten Sachen, die sind nicht dafür gemacht, dass sie sehr lange zusammenbleiben. Das ist was Schönes, wie ein Blumenstrauß zu sehen. Nach 10 Tagen müssen die, wenn man die Pflanze als solches behalten will, unbedingt auseinandernehmen. Und wenn da ein Ballen dran ist, dann kann man das auch noch wunderbar machen. Dann kriegt man die noch geteilt, weil die auch nicht da drin zusammengewachsen sind. Also das geht in der Regel. Das Wichtige ist aber, wenn ich diese Zwiebel rausnehme, die Primel, muss ich sagen, ob man die großartig überwintert, das ist eine andere Sache. Diese Zwiebel kann man durchaus probieren. Das Wichtigste bei einer Zwiebel, die man jetzt rauspflanzt, die man jetzt gekauft hat, da ist ja dieses Laub dran. Das Laub wird aber in den nächsten 4 Wochen nicht mehr schön sein, weil es sich einzieht. Da ist es immer ganz wichtig, die Ordnungsfanatiker können das zwar nicht besonders leiden, dran lassen, solange bis es wirklich verwelkt ist. Dann, weil dieses Laub, das in die Zwiebel dann zurückgeht, der die Kraft für das neue Jahr gibt.
Das heißt aber, dass ich jetzt auch so eine Zwiebel dann einfach in die Erde packen kann.
Das können Sie jetzt in die Erde packen, ganz genau, ist überhaupt kein Problem.
Also nicht im Herbst erst.
Aber tiefer, nein, jetzt tiefer. Das ist der natürliche Lauf, jetzt aber tiefer setzt. Die Zwiebel muss unterhalb der Erde sein.
Wie tief? Ne?
Man sagt immer, die Zwiebeldicke bestimmt, wie tief es unter der Erde sein muss. Wenn die 2 Finger breit ist, die Zwiebel, auch bitte 2 Finger breit unter der Erde. Das ist so ein Tipp, der meistens gilt, ne, wenn man eine allgemeine Formel haben will.
So, und so eine Primel darf ja auch sowieso jetzt raus?
Die soll raus jetzt, also die kann ja auch diese leichten Fäuste vertragen, sind aber meistens jetzt so gezüchtet, sind nicht mehr die alten Aurikeln, die man früher kannte, die sind nicht für die Ewigkeit gedacht, die kommen gegebenenfalls irgendwo ganz leicht wieder, aber sind nicht die Pflanzen, also diese Art von Primel, die man jetzt kauft, die wirklich als Staudenprimel durchgeht. Staudenprimel sind mehr die Schlüsselblumen, die Primula veris oder eine Primula rosea, auch das sind Primeln oder eine Primula vanda, das ist eine wunderbar kleinblumige, sehr farbintensive, die halten diese Kälte aus, diese Fröste aus und kommen nächstes Jahr zuverlässig wieder. Diese klassischen Primeln, die man jetzt sieht, sind das eigentlich nicht.
Aber auch schwierig. Es gibt ja auch die Hyazinthen oder eben auch wie jetzt diese Osterglocken oder Primeln, die dann in so eine Dekoration, in so einem Körbchen für drinnen da sind. Wenn ich die jetzt einmal drin gehabt habe, verkraften die danach noch das draußen oder muss ich die am besten direkt da rausholen?
Also ich würde so schnell wie möglich. Keine, nicht warm, kalt, warm, kalt, warm, kalt. Das ist es nicht. Wobei jetzt wird ja nach draußen, wird ja nun mal wärmer. Idealerweise Zwiebelzeit ist, entweder macht man im Oktober, setzt man die selber in die Erde rein. Ne? Das geht bis Dezember, Januar, setzt man die in die Erde rein. Oder man kauft jetzt tatsächlich eine Pflanze, aber die muss eine Wurzel haben, also die muss einen Ballen und Wurzel haben, eine Hyazinthe, eine Narzisse, eine Tulpe, egal was, die ich dann auch so wieder einpflanzen kann, wie die so lose rumliegen, so nenne ich das mal. Nur als Deko würde ich die nicht unbedingt zuverlässig mehr auspflanzen.
Wenn ich noch Zwiebeln irgendwo hier habe, das aber nicht geschafft habe, die im Oktober einzupflanzen, lieber warten bis nächsten Oktober. Können die so lange liegen?
Nee, macht nichts mehr. Die sind dann innen ausgetrocknet. Das kann nicht funktionieren. Das sollte man wegschmeißen.
So, und solche und andere ähnliche Fragen gibt es natürlich auch von Laien immer wieder, die auch bei Ihnen vorbeikommen. Was ist so der Klassiker?
Ich habe hier was Mehrjähriges oder ist eine Bananenstaude eine Staude oder was ist denn jetzt eigentlich einjährig und was ist zweijährig? Das sind so die klassischen Fragen.
Also welche Pflanze oder was es bedeutet?
Was es bedeutet, weil es steht überall drauf, Winteracht, aber nicht mehrjährig, eine Staude, was ist das eigentlich? Das sind so Klassiker, die gefragt werden. Und sehr beliebt Schatten, Halbschatten und Sonne. Ne? Was ist das? Das sind so die Klassiker und da gibt es so ein paar einfache Faustformeln.
Alles können wir jetzt nicht erklären, aber vielleicht sagen Sie ganz kurz was zu dem Einjährigen und Zweijährigen.
Ja, also einjährig, wie ich eben schon gesagt habe, einjährig sind diese dauerhaft sehr, sehr häufigen langblühenden Pflanzen wie Geranie, wie fleißige Lieschen, wie Eisbegonien und so weiter. Einjährig heißt, alles läuft tatsächlich in einem Zeitjahr ab. Im Jahr 2016 oder 17, jetzt sind wir in 2017, werden die gesät oder gesteckt, fangen die an zu wachsen, fangen die an zu blühen, verwelken und erfrieren. Also die überleben 2017 nicht. Zweijährige sind die Klassiker, die man kennt, wie Vergissmeinnicht, Stiefmütterchen, Primeln. Das sind so die Zweijährigen, das heißt, deren Wachstumszeit beginnt im Vorjahr, ne, machen dann eine Pause und fangen natürlich dann im Februar, März, April und so weiter an zu blühen. Ne? Das sind die Zweijährigen. Die Mehrjährigen sind in der Regel die Stauden, wenn wir von den krautigen Pflanzen sprechen. Das sind Pflanzen, die tatsächlich jedes Jahr mehr oder weniger zur selben Zeit kommen, ein bisschen abhängig natürlich im Frühjahr, wie warm ein Frühjahr ist, aber später im Sommer gibt es ja keine großen Unterschiede, die auch tatsächlich jedes Jahr wiederkommen, alle paar Jahre gegebenenfalls ausgepflanzt, rausgenommen werden sollten und erneuert werden, aber die jedes Jahr wiederkommen, das ist mehrjährig oder Staude. Es gibt auch Einjährige, die mehrjährig sind, es scheint ein scheinbarer Widerspruch. Nehmen wir mal so ein Strauchbasilikum, das kann gegebenenfalls lange im Wohnzimmer stehen. Es lebt also im Wohnzimmer mehrere Jahre, würde aber sofort natürlich im Frost kaputt gehen. Also muss man immer gucken, winterhart ist die richtige Bezeichnung und dazu gucken, welche Winterhärte eine einzelne Pflanze hat. Auch da unterscheidet sich etwas. Manche sind winterhart in Köln, aber nicht mehr winterhart in der Eifel.
Haben Sie vielleicht noch ganz kurz so eine Antwort darauf, was sind jetzt so die Dinge, die genau jetzt gemacht werden können im Garten? Was ist jetzt sinnvoll?
Ja, düngen. Ganz klar, Wachstum beginnt in dem Augenblick, wo Frühlingsanfang ist und der Tag länger ist als die Nacht, ne, beginnt Wachstum. Das ist wichtig. Düngen, das ist ganz wichtig. Immer für frische Erde sorgen und für organische Masse. Also auch gucken, dass ich organisch dünge, dass ich mal den Blaukorn mal beiseite weg tue, sondern sage, Mensch, ich will meinem Boden was Gutes tun, meiner Mutter
Kompost.
Erde. Kompost zum Beispiel. Ne? Hornspäne, Knochenmehl, vernünftige Dünger, die auf organischer Basis sind. Weil ich dem Boden langfristig was Gutes tun muss. Kurzfristige Erfolge kriegt man auch mit anderen Sachen. Langfristig ist das nicht gut.
Das war die Domradio-Beratung rund um den Garten. Im Studio ein Dankeschön an Gartenexperten oder Gärtnermeister, so ist der richtige Begriff, Marco Büttgenbach von der Alexianer Klostergärtnerei hier in Köln.
Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Und wenn Sie ein paar noch was von uns hören wollen, manchmal noch Nachfragen haben, im Gartenradio FM gibt es regelmäßig Sendungen, die Sie über Internet hören können, wo wir auch zu vielen diesen Themen auch unsere Expertenmeinungen loswerden.
Da werden Sie auch ein paar Domradio-Stimmen wieder hören. Nachhören können Sie die Sendung auch. Den Link dazu finden Sie auf unserer Homepage domradio.de unter der Sendung Beratung. Da ist auch die Alexianer Klostergärtnerei noch verlinkt. Ich danke fürs Zuhören. Ich heiße Dagmar Peters. Machen Sie es gut und viel Spaß auf Balkon oder im Garten.